Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wissenschaft DRS 2.
Heute mit diesen Themen. Laien therapieren erfolgreich ehemalige Kindersoldaten in Uganda. Insekten verbergen wertvolle Geheimnisse in ihrem Erbgut. Und Wildheuer retten wertvolle Lebensgemeinschaften an steilsten Hängen. Dazu mehr in der nächsten halben Stunde. Am Mikrofon Katharina Boxler. Sie spielen nicht und sie gehen nicht zur Schule. Stattdessen töten und foltern sie, werden selber gequält und missbraucht. 250.000 Kindersoldaten kämpfen zurzeit in rund 2 Dutzend Krisenregionen dieser Welt. Viele ehemalige Kindersoldaten leiden später massiv unter dem Erlebten. Sie waren Zeugen von Mord, Folter, Verstümmelung und sexueller Gewalt, haben sich an solchen Gräueltaten beteiligt oder waren selber Opfer extremster Gewalt. Sie sind traumatisiert, leiden unter wiederkehrenden Erinnerungen und Tagbildern, unter Albträumen und Ängsten. Eine Gruppe von Psychotherapie-Experten der Universitäten Bielefeld und Konstanz hat in nordugandischen Flüchtlingslagern ein Behandlungsprogramm für ehemalige Kindersoldaten initiiert. Eine Auswertung zeigt nun, die Kurztherapie mit einheimischen Laientherapeuten ist erfolgreich. Ich habe Frank Neuner von der Uni Bielefeld, den Leiter des Programms, gesprochen und ihn gefragt, welche Situation er und seine Mitarbeiter in Norduganda zunächst vorgefunden haben.
Diese Kinder sind zum Teil sehr, sehr schwer traumatisiert, haben massive Albträume von dem, was sie erlebt haben, haben dissoziative Zustände, in denen sie die Ereignisse von damals wiedererleben. Zum Teil leiden sie noch unter aggressiven Zuständen. Und das erhebt die Reintegration in die Gesellschaft noch ganz erheblich.
Jetzt haben Sie als Methode der Behandlung die sogenannte narrative Therapie gewählt. Das ist eine Kurztherapie mit 8 Sitzungen. Und da sollen die ehemaligen Kindersoldaten lernen, sozusagen ihr Leben wieder in eine Chronologie zu bringen, ihre Biografie erzählen zu können und da auch die schlimmen Erlebnisse zu integrieren und sich irgendwie auch in einem weiteren Sinn dran zu gewöhnen an diese schrecklichen Erinnerungen. Warum haben Sie diesen Ansatz gewählt?
Ja, diesen Ansatz haben wir aus unterschiedlichen Gründen gewählt. Das eine ist einfach, das Wissen hat in den letzten 20 Jahren sehr stark zugenommen. Man weiß in der Zwischenzeit eigentlich recht genau, was man tun muss mit einem Patienten, der schwer traumatisiert ist. Am erfolgsversprechendsten ist einfach, genau das zu tun, was Patienten erstmal nicht möchten, nämlich im Detail über die traumatischen Ereignisse zu reden und wieder eine konsistente Geschichte aufzubauen. Man muss sich das so vorstellen, dass eine traumatische Erinnerung, die sieht fundamental anders aus als eine normale emotionale Erinnerung, die wir haben. Denn traumatische Erinnerungen brennen sich ins Gedächtnis ein in der Form von Bildern, in der Form von Gefühlen, in der Form von Körperwahrnehmungen, die dann immer wieder im Wiedererleben nachts, in Albträumen, aber auch tagsüber in Flashbacks immer wieder auftreten. Und während dieser Teil der Erinnerung sehr stark ist, gibt es eine sehr, sehr schwache sprachliche Erinnerung, eine sehr schwache autobiografische Erinnerung. Es gibt die Erinnerung also nicht als Geschichte. Diese Geschichte ist aber enorm wichtig für uns, weil diese Geschichten, die konstruieren einen Sinn für unser Leben und die stellen einen Kontext für diese Erinnerungen dar, einen zeitlichen oder einen räumlichen Kontext, sodass, wenn ich eine Erinnerung habe, mir immer klar ist, wann und wo dieses Ereignis gewesen ist und dass es Teil meiner Lebensgeschichte ist. Das ist die wissenschaftliche Seite. Auf der anderen Seite sind wir natürlich mit den Umständen konfrontiert, die jetzt beispielsweise in Norduganda vorliegen. Jetzt ist es so, dass es in ganz Uganda praktisch keinen einzigen ausgebildeten Psychotherapeuten gibt. Das bedeutet, wir müssen über neue Versorgungsformen nachdenken. Und was wir gemacht haben, wir haben jetzt ein sehr, sehr pragmatisches Behandlungsverfahren entwickelt, was kurz ist und was von Laien durchgeführt werden kann. Also das sind einfach Leute aus den Dörfern, die eine gute Reputation haben, die lesen und schreiben können. Denn es kann keine Lösung sein, dass immer wieder Psychologen, Psychotherapeuten, Ärzte aus Europa, aus Amerika in diese Länder fahren und da Psychotherapie anbieten. Damit können wir einfach dem Bedarf in keinster Weise auch nur annähernd gerecht werden.
Nun konnten Sie ja zeigen, dass dieser Ansatz, eben die eigene Geschichte in Worte zu fassen, dass der wirklich was bewirkt. Was haben Sie beobachtet? Wie ging es diesen jungen Menschen nach dieser Therapie mit Laien?
Insgesamt müssen wir sagen, es ist eine sehr optimistische Ergebnisse aus dieser Studie. Während man über viele, viele Jahre gesagt hat, dass Kindersoldaten sowieso praktisch nicht behandelbar sind und das, was wir jetzt gefunden haben, ein Jahr später, dass diejenigen, die narrative Expositionstherapie bekommen haben, sich deutlich stärker verbessert haben als die anderen. Sprich, die haben tatsächlich deutlich weniger Albträume, die haben weniger diese traumatischen Erinnerungen. Die sind mehr im Hier und Jetzt angekommen und mit den gegenwärtigen Problemen konfrontiert. Und das zeigt sich auch in der Funktionalität. Das bedeutet, dass es tatsächlich eine Gruppe von jungen Männern und jungen Frauen, die jetzt besser mit ihrem Leben zurechtkommen, und die auch sich leichter getan haben, wieder eine Schulbildung aufzunehmen und mit ihrem Umfeld wieder gut zurechtzukommen.
Sie sprechen es an, es ist sicher eine schwierige, schwere Aufgabe für diese Laientherapeuten, mit diesen ehemaligen Kindersoldaten zu arbeiten. Und es herrscht ein Misstrauen, man hat auch Angst vor diesen ehemaligen Kindersoldaten. War es leicht, solche Laientherapeuten zu gewinnen?
Es ist in der Tat so, dieses Problem der Kindersoldaten ist ja viel weiter verbreitet, als wir dachten. Und wir haben selbst unter denjenigen, die wir ausgebildet haben, dann im Laufe der Ausbildung dann festgestellt, dass praktisch jeder selbst mit dem Problem direkt konfrontiert war. Also zum Teil sind sie selbst entführt gewesen. Das heißt, es war durchaus möglich, Laien zu finden, die sich dieses Problems annehmen und die das als großes Problem sehen. Und auch in den Gemeinschaften, in den Dörfern wird es als großes Problem gesehen. Das heißt, derartige Projekte werden schon mit großer Dankbarkeit aufgenommen. Und wenn man es schafft, mit Rehabilitationsverfahren, wo auch ein Bestandteil eben unserer Psychotherapie ist, überhaupt wieder ein Gespräch anzuregen und auch ein bisschen dokumentieren zu können, was die eigentlich erlebt haben und dass die selbst auch Opfer gewesen sind, dann haben wir durchaus beobachtet, führt das zu einem Gesprächsprozess, der dann über die Generationen hinweg und über die Grenzen hinweg dann hilfreich ist, um wieder Gemeinschaften darstellen zu können.
Hilfe für junge Krieger. Frank Neuner, klinischer Psychologe an der Universität Bielefeld, über die von ihm mitentwickelte Psychotherapie von Laien für ehemalige Kindersoldaten. Insekten sind überall und sie sind viele. Sie machen mehr als die Hälfte aller Arten auf der Erde aus. Doch nur bei einer Handvoll von ihnen ist auch die genaue Erbinformation bekannt. Dazu gehören ein paar Bienenarten, Stechmücken und Fruchtfliegen. Doch ein breit angelegtes internationales Projekt soll das ändern. Die Erwartungen sind groß. Madeleine Amberger berichtet.
Das internationale Projekt heißt I5K, Insekten 5000, und wurde von US-Forschern ins Leben gerufen. Dahinter verbirgt sich der Plan, in den nächsten 5 Jahren das Genom von 5000 Insekten zu sequenzieren. Gene Robinson von der University of Illinois, ein Mitglied des Gründungsteams, erklärt:
We estimate that we will be able to sequence the genomes.
Mit 5000 Insektengenomen erfasst man genug der wichtigen Organismen, darunter alle landwirtschaftlichen Schädlinge, das sind um die 750, und alle wichtigen Krankheitsüberträger, das sind nochmals 500.
Diese Organismen haben also Priorität. Danach kommen Insekten dran, die brauchbare Modellorganismen für die Humanmedizin abgeben bzw. Aufschluss über evolutionsgeschichtliche Verwandtschaftsverhältnisse geben. Wie wichtig Insektengenome sein können, zeigt sich am Beispiel der wenigen Organismen, deren Erbinformation man bisher komplett aufgeschlüsselt hat. Gene Robinson war an der Sequenzierung der Honigbiene beteiligt und versucht nun damit, das Rätsel um den Kollaps von Bienenkolonien zu lösen. Dieses noch nicht geklärte Phänomen beunruhigt nicht nur Imker, sondern auch Landwirte, denn Bienen sind die wichtigsten Bestäuber.
By having the bee genome, it's possible.
Bei den von Mikroorganismen befallenen Bienen subtrahiert man zunächst alles, was zum Bienengenom gehört. Was übrig bleibt, sind potenziell Krankheitserreger oder Mikroorganismen, die in Symbiose mit Bienen leben. Ohne das Genom der Biene zu kennen, ließen sich die verschiedenen Organismen nicht auseinander dividieren.
So without the genome, you couldn't do that simple subtraction.
Dass man das Bienengenom kennt, ist also Vorbedingung. Sonst findet man nie heraus, welche Organismen das Insekt umbringen. Erste Fortschritte macht man auch bei der Anopheles gambiae, der Stechmücke, die Malaria überträgt. Ihr Genom wurde schon vor 9 Jahren sequenziert und seither konzentrieren sich Forscher auf die für das diffizile Geruchssystem zuständigen Gene, erzählt Daniel Lawson vom Europäischen Bioinformatik-Institut in Cambridge und der einzige Europäer im I5K-Gründungsteam.
The mosquitoes, they find their human hosts.
Stechmücken finden ihre menschlichen Opfer, indem sie das CO2 im Atem orten. Sie kreisen dann ums Gesicht und suchen sich eine Stelle zum Zustechen. Man müsste also etwas entwickeln, das für Moskitos noch anziehender wirkt als CO2 und außerdem in der Herstellung billig kommt. Diese Substanz könnte man in einen Topf tun und im Haus quasi als Stechmückenfalle aufstellen.
All the mosquitoes will go there and be trapped and they won't actually bite you.
Auf diese Weise würde man also den Geruchssinn der Malariamücke zu ihrer Bekämpfung nützen. Eine wichtige Drehscheibe für das I5K-Projekt ist eine Wiki-Seite im Internet. Dort können Forscher aus aller Welt Organismen zur Sequenzierung vorschlagen. Bisher wurden etwas mehr als 100 Insekten nominiert, darunter etwa der Ohrwurm oder der asiatische Tigermoskito, der sich zunehmend auch in Nordamerika und Europa findet und Denguefieber übertragen kann. Der am Max-Planck-Institut für chemische Ökologie in Jena tätige französische Insektenforscher Yannick Pochet hat den Kartoffelkäfer nominiert. Dieser etwa 1 Zentimeter lange, hübsch gestreifte Schädling kann ganze Kartoffelfelder abfressen.
Der Kartoffelkäfer ist gegen fast alle chemischen Pestizide, die es auf dem Markt gibt, resistent. Der Grund? Die Gene, auf die die chemischen Giftstoffe abzielen, haben Mutationen entwickelt.
Einzig das Toxin eines Bakteriums ist nach wie vor wirksam. In einem vollständigen Genom könnten Forscher vielleicht neue Angriffsflächen für Pestizide entdecken. Doch das ist nicht der Hauptgrund, warum Yannick Pochet den Kartoffelkäfer nominiert hat. Der Schädling dürfte nämlich seine guten Seiten haben.
Gene des Käfers produzieren Enzyme, die die Zellwände in Pflanzen abbauen. Solche Enzyme verwendet man häufig auch in der Industrie. Man braucht sie beispielsweise zur Herstellung von Biotreibstoffen oder in der Nahrungsmittelproduktion. Der Gedanke, dass ein Schädling potenziell auch etwas für uns Wertvolles produzieren kann, gefällt mir sehr.
The potential of agricultural pests to be somehow beneficial to us is something I'm really interested in.
Das I5K-Projekt ist nicht zentral, sondern eher als lose internationale Zusammenarbeit organisiert. Und demnach muss auch die Finanzierung zusammengestoppelt werden. Dass es überhaupt finanzierbar erscheint, liegt an den Fortschritten der Sequenziertechnologie. Das vor 5 Jahren abgeschlossene Bienengenom kostete rund $7 Millionen. Mittlerweile braucht es pro Insekt nur rund $20.000. Schon bald, so die Hoffnung, wird ein Insektengenom für erschwingliche $1.000 zu haben sein.
Dem Erbgut der Insekten auf der Spur, das war ein Beitrag von Madeleine Amberger. Und nun zu Kurzmeldungen der Woche. Zusammengetragen hat sie mein Kollege Pascal Bieber. Pascal Bieber, in Ihrer ersten Meldung geht es um Tiere und Pflanzen, die vor der Klimaerwärmung in ihrem angestammten Lebensraum in kühlere Gefilde verreisen. Was hat es damit auf sich?
Ja, eine Studie in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift Science zeigt, der Klimawandel beeinflusst das Verhalten von Tieren und Pflanzen bereits heute weit stärker als bisher angenommen. In letzter Zeit verschieben ganze Tier- und Pflanzenarten ihren Lebensraum im Schnitt um 11 Meter in die Höhe oder 17 Kilometer weg vom Äquator, also in kühlere Gegenden. Und das in einer Periode von lediglich 10 Jahren. Das ist 2 bis 3 Mal schneller, als es in früheren vereinzelten Erhebungen nachgewiesen wurde. Das haben die Forscher mit einer sogenannten Meta-Analyse herausgefunden, also mit einer Studie, die alle früheren Studien zum Thema zusammen auswertet.
Nun findet die Klimaerwärmung ja auf dem ganzen Globus statt. Heißt das, dass auch alle Tier- und Pflanzenarten sich jetzt auf Wanderung in die Höhe und in den Norden begeben?
Nein, Vögel zum Beispiel verschieben sich fast nur weg vom Äquator Richtung Erdpole, aber kaum in die Höhe. Und andere Tiere wiederum, darunter Käfer und Schmetterlinge, verhalten sich sogar umgekehrt, verschieben sich also in wärmere Gegenden. Am stärksten betroffen sind über das gesamte gesehen Tiere und Pflanzen, die bereits in sehr warmen oder sogar heißen Gegenden ansässig sind. Über den Grund der Unterschiede zwischen diesen Arten können die Forscher nur spekulieren. Es könnte sein, schreiben sie, dass unterschiedliche Arten unterschiedlich schnell reagieren auf die Klimaerwärmung oder dass gewisse Tiere sich rein vom Körperbau her eben besser anpassen können.
In Ihrer nächsten Meldung, Pascal Bieber, geht es nicht mehr um flüchtende Tiere, sondern um reisende Mikroorganismen, die extreme Distanzen zurücklegen können. Was heißt denn das, extreme Distanz, für so winzige Organismen, die nur einen Bruchteil eines Millimeters groß sind?
Nun, englische und Schweizer Forscher konnten in Computersimulationen zeigen, Mikroben können ohne weiteres beispielsweise von Mexiko bis nach Australien reisen. Einmal in der Luft können sich Bakterien oder Amöben, vorausgesetzt sie sind klein genug, über eine Zeitspanne von bis zu einem Jahr auf der ganzen Erde ausbreiten. Dass solche sogenannte kosmopolitischen Organismen so lange und so weit mit dem Wind reisen können, hat natürlich potenziell einen Einfluss auch auf die Verbreitung von krankheitsbringenden Mikroorganismen, von Krankheitserregern, auch wenn eine Mehrzahl der verwehten Mikroorganismen harmlos sein dürfte.
Also wenn diese Krankheitserreger so kosmopolitisch sind, dann würde ich eigentlich erwarten, dass es viel mehr und viel öfter Pandemien gibt auf der Erde.
Nun, mit der Reise ist es für die Mikroben natürlich nicht getan. Sie müssen sich am Ankunftsort auch noch vermehren können und sich gegen andere bereits ansässige Mikroben durchsetzen. Und das scheint für viele Mikroorganismen schwieriger zu sein, als die großen Strecken zurückzulegen.
In Ihrer letzten etwas ungewöhnlichen Meldung geht es um ein Manifest, in dem eine sogenannte Koalition der finanziell schwachen Länder mit einem Haufen Bäumen fordert, dass in Griechenland Löwen angesiedelt und in den G8-Ländern der Wald wieder auf das vorindustrielle Niveau aufgeforstet wird. Was hat es denn mit diesem Manifest auf sich?
Nun, Forscher aus Indonesien, Uganda und Australien wollen damit auf das unausgeschöpfte satirische Potenzial in der Umweltdiskussion aufmerksam machen. Die Koalition der finanziell schwachen Länder mit einem Haufen Bäume gibt es natürlich nicht, ebenso wenig wie deren Forderung. Doch die Autoren zielen damit auf eine nicht ganz unbekannte westliche Scheinheiligkeit in der Umweltdiskussion. Aber wir haben unsere Natur bereits dem Wirtschaftswachstum geopfert, nun schützt ihr doch eure intakte Natur. Löwen in Griechenland ansiedeln, um damit einem wirtschaftlich serbelnden Land die Möglichkeit von Ökotourismus zu eröffnen, das klingt absurd. Dasselbe für ein Entwicklungsland wird aber durchaus vertreten. Die Autoren lehnen sich in ihrem Manifest an eine Satire des Schriftstellers Jonathan Swift an. Nur ist die Satire der Forscher zur Umweltdiskussion weit weniger bissig als diese Satire aus dem 18. Jahrhundert zu den Problemen in Irland. Aber die Satire der Forscher aus den Entwicklungsländern zeigt in dicken Lettern, wie satt sie den westlichen Forschungspaternalismus haben.
Sie hören Wissenschaft RS2, das Magazin, wo Neugier genügt. Und nun heften wir uns an die Fersen von Wildheuern. Das sind nicht etwa Heuer, die besonders wild ans Werk gehen. Wild ist vielmehr die Landschaft, in der sie arbeiten. Wildheugebiete liegen nämlich an hochgelegenen Steilhängen, wo man mit Maschinen nicht hinkommt. Dort zu mähen ist zwar mühsam, doch bewahren Wildheuer mit ihrer anstrengenden Arbeit ein ganz spezielles Stück Natur. Das belegt eine Langzeitstudie aus dem Kanton Uri. Hören Sie die Reportage von Anita von Mond.
Es ist ein idealer Tag zum Heuen heute. Bei strahlendem Sonnenschein führt Bergbauer Sepp Kiesler den Forscher Matthias Jenny und mich auf seine Wiesen auf der Alp Roffayen. Tief unter uns leuchtet türkisblau der Urnersee, das südlichste Becken des Vierwaldstättersees. Und über unseren Köpfen ragt der zackige Gipfel des Roffayen in den wolkenlosen Himmel. An solchen Hochsommertagen hat der Bauer hier viel zu tun.
Wenn ich hier komme, entweder muss ich mähen. Oder wenn ich zu rächen habe, fange ich natürlich sofort an zu rächen. Meistens dann eben am Morgen geschwind noch ein bisschen mähen, bis die Sonne kommt. Und dann eben noch zusammen an, und so den ganzen Tag.
Sepp Gieslers Worte tönen zwar unspektakulär, doch das Mähen und Rechen auf seinen 6 großen Alpwiesen ist harte Arbeit. Die Wiesen liegen nämlich weit verstreut im unwegsamen Gelände zwischen Felsen und Teilen eines Bergwalds. Der Boden ist steinig und steil. Zum Wildheuen braucht es hier Steigeisen und eine gute Kondition. Denn rund die Hälfte der Zeit arbeitet Sepp Gisler von Hand. Und mit bloßen Händen tragen muss er ein gutes Stück weit auch seine Arbeitsgeräte.
Rechen, Gappeln, sagen sie, Dangl, Bärli. Nein, das bricht wahr.
Heute greift er zu Sägese, der Sense, und zum Dangel.
Wie sieht das da gehört ist?
Auf dem Dangel, einem speziellen Stück Eisen, hämmert er die Sensenklinge flach, die von den vielen Steinen Hicke bekommen hat. Dann beginnt er zu mähen. Wildheuen ist anstrengend und wenig profitabel. Sepp Gisler kann sich damit gerade mal 2-3 Kühe mehr leisten. Doch er ist zufrieden. Er liebe die Natur hier, sagt er. Und die Natur, die profitiert von seiner Arbeit. Denn eine 10-jährige Studie zeigt nun, dass sich Bergwiesen durchs Wildheuen positiv verändern. Emanuel Jenny von der Firma Ökoscope hat die Studie im Auftrag des Kantons Uri durchgeführt. Auf der Alp Roffayen zeigt er mir seine mit Plastikbändeln markierten Versuchsflächen.
Wir sehen jetzt hier unten 2 Flächen. Oberhalb vom Weg wird das Wildheu gemäht. Es hat eine schöne Vegetation und unterhalb hat man es nie mehr gemäht, weil es anstrengend ist zum Auftragen. Und man sieht schon, es hat mehr Blüten drin. Orchideen werden wieder häufiger und das Gras, das in den Brachflächen dominiert, geht zurück und das feine Wildheugras, das Kühe gerne fressen, nimmt wieder zu.
50 bis 60 Pflanzenarten gedeihen auf einem Stück Wildheuwiese, also fast 3-mal so viele wie auf ungemähten Wiesen. Die Biodiversität verbessert sich also massiv durchs Wildheuen und die Böden werden besser geschützt vor Erosion durch Wind und Wetter. Das belegen nun die jährlichen Analysen von Pflanzenvielfalt und Bodenbeschaffenheit, die Emanuel Jenny auf den immer gleichen Versuchsflächen mehrerer Alpen durchgeführt hat. Heute kann der Forscher auch sagen, wie die Naturaufwertung am besten gelingt.
Wir haben eine Untersuchung, wo man all Jahr meint, so eine Fläche, dann all 2 Jahr meint und all 3 Jahr meint. Und bis jetzt ist klar, dass die Fläche, die wir hier sehen, wo man all 3 Jahr meint, sieht man, der Effekt ist nicht da, dass das Gras zurückgeht. Also um die Grasart zurückzudrängen, muss man sehr häufig alle Jahr oder alle 2 Jahre Minimum mähen.
Diese Ergebnisse sind wichtig für den Kanton Uri, denn Uri unterstützt das Wildheuen gezielt. Mit mehr Subventionen hat der Kanton das Pachtgebiet jüngst gerade verdoppelt, von 100 auf 200 Hektaren. Uri fördert damit nicht nur den Naturschutz, sondern auch eine alte Tradition. Nirgends in der Schweiz gibt es nämlich so viele Wildheuer wie in Uri. Wir sind auf einer anderen Alp am Roffayen, in der Beiz von Alois Gisler, dem älteren Bruder von Sepp. Der bald 80-Jährige kennt sich aus mit Wildheuen. Früher, sagt er, da habe es in Uri noch viel mehr Wildheuer gegeben.
Viel mehr Wildheuer, weißt du? Da sind sie von Flerlen rauf. Aber die haben also, das ist eingetaut worden. Die haben ja früher eingetaut, da hätte jeder sein paar Zauber gehabt. Und die haben ja davor noch zanken um das. Sind das fertig gewesen, die haben etwa das Beste zusammengeputzt. Dann sind sie fort und der andere hat dann einen Stein hineingenockt.
Früher also zankten sich die Bauern noch um die besten Böden, denn Wildheuen sicherte ihnen das Überleben. Die Bauern hatten es damals noch strenger als heute. Denn heute gibt es ganz untraditionelle Arbeitserleichterungen. Sepp Gisler ist nicht nur mit der Sense unterwegs auf seinen Wiesen, sondern auch mit dem Laubbläser. So kann er das Heu schneller zusammennehmen als mit dem Rechen.
Ich sage, der Bläser ist eine totale Erleichterung. Man mag natürlich etwas leisten. Man ist nicht mehr so viele Leute wie früher. Früher hatte es einfach mehr Leute daheim, die sind rechnen. Und das Rechen, ich habe das auch häufig Jahr gemacht. Und irgendwann ist auch der Bläser gekommen. Man hat mit wenig Leuten wahnsinnig Leistung an der. Also ich meine, wir dürfen da nicht bläuscheln da oben.
Ohne Laubbläser könnte Sepp Gisler seine Wildwiesen heute gar nicht mehr bewirtschaften, sagt er. Denn für bezahlte Helfer reicht sein Einkommen nicht aus. Und in der Familie arbeitet er oft allein, manchmal zu zweit. Auch beim Heutransport entlastet er sich daher maschinell. Ein Teil seines Heus fliegt per Helikopter ins Tal, und zwar in 20 Minuten und nicht wie beim traditionellen Transport des Heus mit speziellen Seilanlagen in mehreren Tagen. Die Bauern profitieren also von den umstrittenen Maschinen. Doch was heißt das für die Natur? Emanuel Jenny von Ökoscope sagt, die Auswirkungen der Laubbläser seien noch offen, anders jene des Helikopters.
Wir haben eine Studie gemacht, der CO2-Verbrauch, wenn man die Flächen mit dem Helikopter erntet oder wenn man sie traditionell mit dem Abseilen vom Heu und dem Ladewagen zum Hof führen erntet. Und man hat gesehen, dass Helikopter und Ladewagen und Heuabseilen etwa gleich sind im Verbrauch.
Der Helikopter ist also beim Wildheuen aus dem Schneider, zumindest was seine CO2-Bilanz anbelangt. Doch wie der Lärm sich auf die Natur auswirkt, ist unklar. Fest steht nur, zu viel Lärm stört die Wanderer. Und die lockt nun ein spezieller Wanderweg vermehrt ins Wildheugebiet und auch in Alois Gislers Beiz. Wildheuen ist also letztlich eine Gratwanderung zwischen Naturschutz, Tourismus und wirtschaftlichen Interessen. Bis jetzt scheint diese Gratwanderung zu gelingen. Die Wildblumen jedenfalls sprießen.
Wildheuen für die Artenvielfalt, das war eine Reportage von Anita von Mont. Sie hörten Wissenschaft RS2, das Magazin für Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Diese Ausgabe können Sie nachhören auf wissenschaft.drs.ch, wo Sie auch weiterführende Informationen zu den Themen der Sendung finden. Redaktion dieser Ausgabe Pascal Bieber, Moderation Katharina Boxler. Sie hören uns nächste Woche wieder, wie immer samstags 12.40 Uhr oder morgen Sonntag in der Wiederholung um 19.30 Uhr nach dem Echo der Zeit. Hier auf DRS2, Ihrem Sender für Wissen und Kultur.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.